Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger.
Und mein Name ist Andreas Fagunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz.
Andi, eine weitere Podcast-Episode aus unserer Tradition. Wir reden über eine Legal Session. Die Legal Session, das Format für unsere Datenschutz-Academy, wo unsere Mitglieder Fragen stellen können, die ich dann versuche zu beantworten. Ich sage so meine monatliche Datenschutz-Anwaltsprüfung. Du hast wie fast immer zugelassen, Andi. Was sind die Themen, die vielleicht nochmal vertiefen willst aus der heutigen Legal Session?
Ja, da hat es wieder zwei, drei interessante. Also eigentlich alle Fragen sind sehr interessant, sind heute wieder besonders interessant. Und ich habe die ein oder andere gefunden, wäre schon noch spannend, wenn wir sie mal anschauen könnten. Und zwar ist mir heute aufgefallen, jemand hat gefragt nach einem Sachverhalt, wenn die FINMA sich noch dazu äußert. Also irgendwie hat man immer das Gefühl, das Datenschutzgesetz, das ist der wesentliche Teil, dort muss man reinschauen. Aber scheinbar gibt es da auch Sachen, die man muss beachten. Jetzt, wenn man im Vermögensverwaltungsbereich tätig ist, zum Beispiel auch die FINMA, könnte etwas dazu sagen. Und zwar ist es darum gegangen, wie es ist, wenn man Daten in einem CRM bearbeiten würde, der in der Microsoft Cloud, also in Azure oder so, betrieben werden, ob das überhaupt geht. Datenschutzkonform ist gemäss irgendeinem Rundschreiben von der FINMA. Und du hast das aber gar können beantworten.
Ja, genau. Ich habe eine interessante Frage gefunden. Ich weiss auch schätze bei der Legal Session, dass wir natürlich Fragen aus allen möglichen Gebieten haben. Dass man sieht, wie divers unsere Mitglieder sind. Und da steht auch im Hintergrund, ja, mit dem Datenschutzgesetz eine Regelung über das Outsourcing, also die Auftragsverarbeitung. Wir haben aber zusätzliche Regulierung im Finanzmarkt. Dort haben wir auch die FINMA, die Schweizerische Finanzmarktaufsicht. Und da gibt es auch ganz viel Bankenrecht und so weiter, also spezialgesetzliche Regelungen. Die FINMA reguliert vor allem über sogenannte Rundschreiben zu einzelnen Themen. Und zum Outsourcing ist Rundschreiben 2018-3 maßgeblich. Und dort ist so die Frage, wann gilt das Outsourcing überhaupt als Outsourcing im Sinn von dem Rundschreiben? Also wann muss man die Bestimmungen von dem Rundschreiben einhalten und nicht nur die sonstigen gesetzlichen Bestimmungen? Weil bei der FINMA ist es natürlich schon so, also die Rundschreiben, die sind ernst zu nehmen. Also das ist das Gesetz. Und die FINMA ist ja eine sehr mächtige Behörde. Wenn man dort in den Regulierungsbereich fällt, dann will man das eigentlich schon einhalten. Und das Ganze steht und fällt natürlich mit der Definition von Outsourcing. Und das fängt eigentlich ganz harmlos an. Jetzt auf dem Gedächtnis in dem Rundschreiben. Also es geht um einen Auftrag an einen Dienstleister. Und der Dienstleister tut dann selbstständig oder dauernd für Geschäftstätigkeit wesentliche Funktionen ganz oder teilweise erfüllen. Entscheidend ist wesentliche Funktionen. Also wenn wesentliche Funktionen ausgelagert werden, dann fällt man unter das Rundschreiben. Und dort gibt es dann noch eine Präzisierung. Jetzt sagt man, ja, wesentlich sind Funktionen von denen die Einhaltung von der Vorschrift und Ziel von der Finanzmarktaufsichtsgesetzgebung, also von der Regulierung, signifikant abhängt. Also Glückwunsch, also wir sind immer noch gleich weit, muss das auslegen. Das sagt aber übrigens auch natürlich, oder dass nicht jedes Outsourcing unter das Rundschreiben fällt. Also nur weil jetzt da eine Finanzmarktgesetzgebung irgendwie berührt ist, ist es noch nicht wesentlich. Letztlich muss das zum Beispiel eine Bank selber entscheiden, einmal mehr der risikobasierte Ansatz. Ja, oder ist das Outsourcing für die Einhaltung vom anwendbaren Recht von einer höheren Bedeutung? Also ist signifikant wesentlich. Jetzt da ist die Frage, sind wir CRM, Customer Relationship Management, also da geht es um die Bearbeitung von Kundendaten, bei einer Bank Bankkundendaten. Und für mich ist das eigentlich ein typisches Outsourcing, das unter das Rundschreiben fällt. Dort so ein bisschen als Faustregel kann man sagen, man fällt darunter, wenn es darum geht, dass viele Kundendaten im Klartext an Dienstleister gehen. Es geht darum, um den Kundenkontakt mit vielen Kunden, die da outgesourced werden, egal auch vom Kommunikationsmittel oder auch ganz klassisch als Callcenter, das man outgesourced hat. Also das fällt aus meiner Sicht darunter. Darum auch so im Sinn von ja oder nein geantwortet. Ja, das CRM wird typischerweise darunter fallen. Eben wie immer, im Einzelfall muss man es halt noch genauer anschauen. Aber da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das CRM und das Rundschreiben fällt.
Alles klar. Also das ist wichtig für alle, die irgendwo in einem regulierten Bereich sind. Dort muss man davon ausgehen, dass man auch dort das eine oder andere zusätzlich noch muss beachten oder berücksichtigen, wenn es um Datenschutz geht. Das habe ich auch noch spannend gefunden. Und wir haben eine weitere interessante Frage gehabt, die auch immer wieder mal auftaucht. Wir haben schon ein paar Mal besprochen, aber wirklich noch eins kurz deine Einschätzung. Sensible Personendaten per E-Mail. Dürfen wir sensible Personendaten im Kunden per E-Mail weitergeben oder sollen wir da, und das war eben noch interessant gewesen, sollen wir SharePoint nutzen für das? Und ist denn das wirklich sicherer? Wie stufst du das ein?
Sensible Personendaten, Andi, heisst eigentlich mal noch nichts. Also das ist kein Rechtsbegriff. Ich rede gerne von Daten, nicht nur Personendaten, Daten mit einem höheren Schutzbedarf. Sind wir gerade denken, es gibt nicht nur Personendaten, die geschützt werden. Gerade im Bereich von Amtsgeheimnis, Berufsgeheimnis hat man sonst einen Schutzbedarf oder man hat Vertraulichkeitspflicht aus Vertrag und. Also, wir gehen auch bei unserer Academy eigentlich immer ein bisschen über das Datenschutzrecht raus. Das ist halt einfach im Kern. Wir haben auch schon mindestens eine Podcast-Episode zu genau dem Thema gehabt, die ich in den Shownotes verlinke. da kann ich jetzt aktuell nicht den Titel und Folge sagen, aber das haben wir schon mal darüber diskutiert. Und die Faustregel ist, herkömmliche E-Mail ist gut genug. Oder das liegt einfach daran, dass die Verbindungen zwischen den Beteiligten, also zwischen dem Provider und dem User, die sind end-zu-end verschlüsselt. Die möglichen Schwachstellen im Wesentlichen bei den Provider oder bei den Serverbetreibern. Die unterliegen aber natürlich dem Fernmeldegeheimnis, dem Datenschutzrecht und so weiter und so fort. Wenn dort alles gommilfo ist, dann tun die das nicht einfach abschnorcheln. Jetzt kann man sagen, ja, die Überwachung steht etc. Das kann natürlich ein Thema sein, der Behördenzugriff muss man halt prüfen. Aber in ganz vielen Fällen ist die recht weit hergeholte Möglichkeit vom Behördenzugriff gar kein Thema. Was dann noch dazu kommt, ist jetzt gerade da per E-Mail auch eine Faustregel. Wenn Kundin der Kunde mich als Dienstleister per E-Mail kontaktiert, dann darf ich grundsätzlich auch per E-Mail antworten. Wir Anwältinnen und Anwälte haben das sogar so in der Standesregel drin, zumal das auch schon lange, salopp gesagt, gegessen ist. Eben, E-Mail ist normal so gut genug. Das heisst aber natürlich nicht, dass man sich nicht Überlegungen machen soll, können wir den Schutz verbessern. Es ist SharePoint erwähnt worden. Da ist halt die Frage, wie man das umsetzen. Eine eigene SharePoint-Infrastruktur mit entsprechenden Nutzerkonten, die kann sicherer sein als einfach E-Mail. Wobei auch da, das ist die Microsoft-Diskussion. Also Microsoft irgendwie erreicht jede Woche gefühlt einen neuen Tiefpunkt bei der Datensicherheit. Aber das kann natürlich helfen. Hingegen, wenn man es zum Beispiel auf zum Zugriffslink verschickt, auch wieder per E-Mail oder so, ja, dann ist man wieder wie am gleichen Ort. Dann hat man auf den ein verbesserten Schutz simuliert.
Genau, ich habe das auch noch interessant gefunden, dass das nochmal erwähnt ist mit dem Link, wo ja oft auch verteilt wird, also wo man oft sieht, dass es gebraucht wird, dass das dann eben auch nicht unbedingt mehr Sicherheit ist, sondern halt das, was wir halt vom E-Mail haben, aber E-Mail grundsätzlich funktioniert. Letzter Punkt vielleicht, wo auch immer wieder auftaucht, man sieht immer wieder, ist erwähnt worden, man sieht immer wieder Datenschutzerklärungen, wo zum Beispiel hingewiesen wird auf Videokonferenzsysteme, die eingesetzt werden, die aber ja nicht auf der Website integriert sind. Und da hat sich die fragende Frage gestellt, ist denn das richtig, dass man die Sachen auch auf dieser Datenschutzerklärung erwähnt? Also ist Datenschutzerklärung mehr als nur für die Website? Ich weiss, das Thema auch schon ein paar Mal gehabt, aber vielleicht kannst du dir noch gleich zwei Worte dazu sagen.
Also das Erste ist ganz wichtig, Datenschutzerklärungen heute betreffen nicht mehr nur die Website. Wir haben später mit dem neuen Datenschutzgesetz in der Schweiz eine allgemeine Informationspflicht über die Beschaffung von Personendaten. Nach europäischem Recht, also DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, haben wir schon länger eine Informationspflicht, die eigentlich für alles gilt, gegenüber allen betroffenen Personen. Und ja, da muss man halt überlegen, was gehört dort rein. Jetzt nach dem Schweizer Recht, nach dem DSG, dort Artikel 19 haben wir gewisse Pflichtangaben, zum Beispiel Bearbeitungszweck oder auch Empfängerinnen und Empfänger oder Kategorien von den entsprechenden Daten. Aber es steht natürlich auch drin, man müsse eine transparente Datenbearbeitung gewährleisten. Was auch immer das heisst. Also hat man viel Spielraum. Transparenz zu verbessern ist tendenziell nie falsch. Auch die Aufsichtsbehörden, die lieben umfangreiche Datenschutzerklärungen. Aber da kann man es dann auch wieder übertreiben. Also so eine Gratwanderung. Halt bei so Videokonferenzsystemen kommt es ganz darauf an, auch wie man die nutzt, wie man die einbindet. Aber vom Grundsatz her tut man natürlich schon Daten, Personendaten bekannt geben an die Dienstleister, die man nutzt. Also wenn wir jetzt Zoom nutzen bei unserer Academy, dann tun wir natürlich Personendaten von unseren Mitgliedern tun wir an Zoom bekannt geben. Wir haben einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit Zoom. Jetzt klar, unsere Mitglieder agieren auch direkt mit Zoom. Also wenn sie sich da einloggen im Browser oder in der App, dann kommt auch von Zoom, muss man da Einwilligungen erteilen und es gibt Datenschutzinformationen und so weiter. Aber vom Grundsatz her ist es nicht falsch. Datenschutzerklärung wäre aus meiner Sicht aber nicht irgendwie unvollständig oder gar fehlerhaft, wenn man jetzt Zoom nicht ausdrücklich würde erwähnen. Man muss aber das Thema mit allgemeinen Formulierungen erschlagen. Und das ist ja auch der Trick. Mit allgemeinen Formulierungen und dann bei ausgewählten Diensten noch spezifische Informationen liefern, zum Teil auch verlinken. Gerade das Verlinken ist sehr vorteilhaft, gerade bei komplexen Diensten mit vielen Funktionen. Das kann man nicht alles in eine Datenschutzerklärung hinschreiben. Aber mindestens aus Schweizer Sicht ist es für betroffene Personen ohne weiteres zumutbar, dass die klicken und dann sind sie bei den Datenschutzinformationen vom Anbieter. Zum Beispiel gerade bei Google-Dienst ist das sehr hilfreich. Google hat sehr viele Informationen veröffentlicht rund um den Datenschutz, wo man zum Teil übrigens auch muss verlinken. Wenn das Thema kam mit der EU User Consent Policy, die gehört zum Beispiel die Verlinkung von Informationen dazu.
Also wenn ich dich richtig verstehe, ist es im Zweifelsfall besser, man tut ein bisschen Transparenz erhöhen, als vielleicht auf etwas verzichten, wo eventuell gleich noch nötig und wichtig wäre. Und wir machen das ja auch mit unserem Datenschutzgenerator so. Also wir fragen da relativ viel ab. Wenn jemand das schon mal durchgespielt hat, dann sieht man das ja dort, dass dort eine Haufen Fragen kommen zwar, aber dafür hat man dann auch einen umfassenden Blick und eine umfassende Übersicht, über was man eigentlich für Personendaten bearbeitet.
Das ist genau so. Und gerade bei diesem Datenschutzgenerator müssen wir auch die Gratwanderung natürlich gehen. Das ist auch nicht immer gleich einfach. Wir können auch nicht jeden noch so exotisch Dienst unterstützen, das ist auch nicht wichtig. Aber wir versuchen doch eben, doch in die Mischung zu finden. dort, wo wir uns entschieden haben, einen Einzeldienst anzubieten, dienen sich wirklich immer der Transparenzerhöhung mit Blick auf die betroffenen Personen, damit eben die wissen, was Sache ist, damit sie sich weiter informieren können, damit sie Auskunft verlangen können. Und wenn wir daran denken, Datenschutzerklärung, Datenschutzinformation ist eigentlich nur so eine erste allgemeine Stufe. Als betroffene Personen, dann fallen wir ein Auskunftsrecht. Und darum ist natürlich auch eine Datenschutzerklärung, oder? Man redet immer über die Dienste und so. Aber etwas vom Wichtigsten sind eigentlich Kontaktadressen. Und ich treffe heute noch Datenschutzerklärungen an, gerade zum Beispiel in den USA, wo es häufig einfach keine Kontaktadresse drin hat. Also man sieht nicht einmal richtig, wer ist verantwortlich. Das höchste aller Gefühle ist irgendwie ein Formular, ein Kontaktformular. Und das finde ich dann fast irgendwie ein grösseres Thema, als wenn ich jetzt darüber diskutiere, ja, ist der Dienst drin oder ist der nicht drin.
Wunderbar. Einmal mehr eine spannende Legal Session gewesen, Martin. Und freue mich schon auf die nächste.